Ich möchte heute aus der Apostelgeschichte einen Text lesen, und zwar aus dem fünften Kapitel, Apostelgeschichte 5, die Verse 12 bis 16. Apostelgeschichte 5, Vers 12 bis 16. Da heißt es: Aber durch die Hände der Apostel geschahen viele Zeichen und Wunder unter dem Volk. Und sie waren alle einmütig in der Säulenhalle Salomos. Von den übrigen aber wagte keiner, sich ihnen anzuschließen, doch das Volk rühmte sie. Aber umso mehr wurden solche, die an den Herrn glaubten, hinzugetan, Scharen von Männern und auch Frauen, so dass sie die Kranken auf die Straßen hinaustrugen und auf Betten und Lager legten, damit, wenn Petrus käme, auch nur sein Schatten einen von ihnen überschatten möchte. Es kamen aber auch die Menge aus den Städten um Jerusalem zusammen, und sie brachten Kranke und von unreinen Geistern Geplagte, die alle geheilt wurden. Ihr Lieben, das ist ein Text, der wirklich in einer ganz besonderen Weise eine Herausforderung darstellt für jeden, der diesen Text liest. Die Apostelgeschichte ist ja überhaupt eine große Herausforderung für uns. Und ich denke, dass es gerade die Apostelgeschichte ist, die uns ein ganz wunderbares Zeugnis gibt von dem, wie am Anfang, nach Tod und Auferstehung Jesu und der Ausgießung des Heiligen Geistes, wie da das Leben in der urchristlichen Gemeinde sich vollzogen hat. Und das Leben der urchristlichen Gemeinde ist ja für alle Generationen bis in unsere Gegenwart hinein immer Vorbild. Wenn wir uns heute orientieren wollen, was bedeutet Leben als Gemeinde Jesu in dieser Welt, als Leib Christi, dann ist die Apostelgeschichte das eines der wichtigsten Dokumente, die wir haben, um zu sehen, wie hat sich denn das Evangelium von Jesus Christus ausgewirkt im Leben von Menschen. Die Apostelgeschichte bezeugt uns das. Die ersten Zeiten nach der Ausgießung des Heiligen Geistes. Und da ist uns die Apostelgeschichte ein Vorbild, nicht so sehr jetzt in Fragen von Struktur, so wie die Gemeinde strukturiert wurde und aufgebaut wurde. Strukturen werden angedeutet, aber Strukturen sind immer etwas, was sich im Laufe der Jahrhunderte ändert. Das muss man immer anpassen an Gegebenheiten, an Umstände und so weiter. Aber das, was bleibt, was ständig bleibt und ständig ein Vorbild ist, ist das Leben. Das geistliche Leben, das sich in der Urchristenheit schon entfaltet hat und natürlich auch für uns, auch heute noch, 2000 Jahre später, das Vorbild schlechthin ist. Und ihr wisst ja, dass gerade auch an diesem Zusammenhang vieles schiefgegangen ist in der Kirchengeschichte. Und es war dann die Reformation in ihren verschiedenen Formen, die sich dann wieder ganz bewusst auf die Bibel zurückbezogen hat und auch das Leben der Urchristen wieder als neues Vorbild genommen hat, an dem man gesagt hat, wir müssen zurück zu dem, was das Urbild war, und von daher Gemeinde Jesu bauen. Und da waren gerade jener Sektor der Reformation, aus dem sich die Freikirchen entwickelt haben, also die Täuferbewegung, die waren da führend darin. Sie haben sehr konsequent, sehr deutlich, mehr als die anderen Reformatoren, haben sie sich darauf bezogen, dass das Leben der Urchristenheit wieder neu entfacht wird und dass das, was durch den Heiligen Geist in der Urchristenheit hervorgebracht wurde, dass das auch dann wieder zu einem Maßstab wird für jede Generation. Und das ist durch die Jahrhunderte hindurch weitergegangen. Immer wenn es um Reformation geht, nicht nur damals, sondern auch heute, dann geht es nicht um eine Reformation von Strukturen, sondern um eine Wiederherstellung von Leben. Von einer Qualität von Leben, wie es eben in der Urchristenheit gewesen ist. Das ist nicht in dem Sinne zu verstehen, dass alles, was in der Urchristenheit geschehen ist, dass das gut war und dass die Menschen anders waren oder besser waren von ihren ethischen und moralischen Dingen her. Wir wissen aus den Briefen der Aposteln, wie viel da auch im Argen gelegen ist und Korrektur notwendig war, Prozesse der Heiligung. Aber die Äußerungen dessen, was durch den Heiligen Geist an neuem Leben, an Attraktivität in die Gemeinde gekommen wurde und das zu einem Bild wurde, zu einer Attraktion für die Welt, das ist etwas, was wir immer wieder neu gewinnen müssen. Und deswegen ist das ist auch so ein Text, den ich jetzt gerade gelesen habe, eine äußerste Herausforderung für jeden von uns, dass wir das auch so in diesem Sinne sehen. Es beginnt ja dieser Text mit dem Satz, aber durch die Hände der Apostel geschahen viele Zeichen und Wunder unter dem Volk. Es geschahen viele Zeichen und Wunder unter dem Volk. Ihr Lieben, das ist nicht nur bezogen gewesen auf die Hände der Apostel. Es wird hier berichtet über diese Situation. Aber das war ein Kennzeichen der Urchristenheit, dass unter ihnen viele Zeichen und Wunder geschahen, weil das ja auch eine Verheißung war, die Jesus seinen Jüngern gegeben hat. In Markus 16, wenn wir zum Beispiel lesen, denen, die da glauben, werden folgen diese und jene Zeichen. Sie werden auf Kranke die Hände legen und sie werden heil werden und. Also es wird allen Jüngern eigentlich verheißen, dass solche Zeichen und Wunder geschehen. Und das muss bis in unsere heutige Gegenwart ein Ansporn sein, wenn wir das immer vor uns haben, wie wichtig es ist, dass wir in diese Dimension immer weiter hineindringen, dass wir nicht aufgeben, nie aufgeben, hineinzugehen, hineinzubeten, unsere Erwartungen in die Richtung höher zu schrauben sozusagen, dass wir sagen, ja, wir wollen das, was Jesus verheißen hat, auch für uns heute in besonderer Weise erleben und in Anspruch nehmen. Nun, es ist interessant, dass hier, wie auch an anderen Stellen, immer diese Begrifflichkeit verwendet wird, nämlich Zeichen und Wunder. Diese beiden Begriffe, Zeichen und Wunder, die sind so wie ein Paar, das immer wieder verwendet wird. Und Zeichen und Wunder ist eigentlich dasselbe, ist man kann es auswechseln, das Wort, diese beiden Worte, Zeichen und Wunder. Denn was gemeint ist, ist, dass die Wunder, die geschehen sind, ob es nun Naturwunder war oder Heilungswunder oder übernatürliche andere Ereignisse von Führungen, alles waren Zeichen. Und im Johannesevangelium werden auch die Wunder, die Jesus getan hat, ganz bewusst immer als Zeichen ausgewiesen. Also das erste Wunder der Hochzeit zu Kana wird am Ende dann gesagt, und das war das erste Zeichen, das er getan hat. Also Zeichen und Wunder ist ganz wichtig, dass wir das auch immer wieder wahrnehmen. Was damit gemeint ist, ist einfach, dass jedes Wunder, das geschehen ist, ist ein Zeichen für etwas. Also ist ein Hinweiszeichen, so wie ein Schild, wie ein Straßenschild, ein Hinweiszeichen auf etwas. Das ist damit gemeint. Jedes Wunder, jede Heilung, die geschieht, ist ein Zeichen für die Königsherrschaft Gottes, die angebrochen ist durch das Kommen Jesu. Also jedes Mal, wenn ein Wunder geschieht, ist es ein Zeichen, ein Hinweis darauf, dass die Königsherrschaft Gottes jetzt, hier und heute durchgebrochen ist und Realität geworden ist. Es weist hin, Gott, der Lebendige, hat jetzt ein Zeichen getan, das hinweist auf ihn, dass er seine Herrschaft anfängt auszubreiten. Also jedes Wunder, und wenn es ein Schnupfen ist, der geheilt wurde, oder sonst eine Kleinigkeit, man auch als Führung erlebt hat, ist ein Zeichen dafür, Gott ist lebendig, er lebt, er regiert und er handelt an seinem Volk. Und darum ist es immer etwas, was dazu führt, dass, wenn es richtig verstanden wird, dass jedes Zeichen, das geschieht, Anlass gibt zur großen Dankbarkeit. Herr, wir danken dir, dass du lebst. Herr, wir danken dir, dass du dich offenbarst. Wir danken dir, dass du gnädig heute eingreifst. Aber es ist nicht nur ein Zeichen dafür, dass die Königsherrschaft angebrochen ist. Es ist noch ein weiteres Zeichen. Nämlich, es ist immer auch ein Zeichen auf das Kommende, was noch kommen wird. Es weist hin auf eine Zukunft. Denn das Reich Gottes, so wie es die Bibel beschreibt, ist ja nicht nur ein Reich, das schon angebrochen ist, sondern das auf eine Vollendung zugeht. Und deswegen, das Wort angebrochen heißt, es ist schon da, aber es ist noch nicht fertig, es ist noch nicht vollkommen entfaltet. Und das wollen wir dann auch immer wieder berücksichtigen und sehen, dass jedes Zeichen, das hier geschieht, immer ein Hinweis ist, es gibt eines Tages eine Vollendung des Gottesreiches. Und wenn heute in unseren Tagen eben zeichenhaft Menschen geheilt werden, die zu Jesus gehören wollen, am Ende werden alle geheilt. Es ist ein Zeichen dafür. Auch wenn jetzt vielleicht noch nicht alle geheilt werden, obwohl sehr viele geheilt werden und in manchen Situationen, wie es auch da heißt, es wurden sogar alle, die da gerade in diesem Umfeld waren, geheilt. Und trotzdem sind nicht alle Kranken in der Urchristenheit geheilt gewesen. Das heißt, es ist immer ein Zeichen, ob es viele Zeichen sind oder wenige, aber es ist ein Zeichen dafür, dass eines Tages es wahr ist. Es ist wahr, dass Gott uns heilt. Dass wir auf einen grundsätzlichen Heil zugehen. Das ist nicht nur ein seelisches Heil, sondern wir werden insgesamt als Menschen heil sein, in Körper, Seele und Geist vollkommen sein. Da gibt es keine Tränen, da gibt es keinen Schmerz, da gibt es keine Krankheit, da gibt es keine Sünde. Jede Heilung, ihr Lieben, und wenn sie noch so klein ist, ist ein Hinweis, dass jetzt schon etwas angebrochen ist. Und das ist sozusagen ein Beweis, eine Garantie dafür, dass wir eines Tages in diese Herrlichkeit kommen werden, wo alles geheilt ist. Und darum ist Heilung so etwas Wichtiges, also auch ganz, ganz praktisch körperliche Heilung, weil es mehr ist als nur, dass an dieser Stelle oder an dieser Stelle etwas in Ordnung gebracht wird, was schon unglaublich wichtig ist und groß ist, aber es ist viel mehr noch. Und wir sollten das in dieser Weise hier einbetten und es auch verstehen, dass Zeichen und Wunder in dieser Weise verstanden werden. Nun, in der Apostelgeschichte ist es ja so, dass offensichtlich die Apostel und auch die ersten Christen ganz normal damit gerechnet haben, dass das geschieht. Das war nichts Außergewöhnliches, dass viele Menschen geheilt worden sind. Und sie selber haben ja, gerade im Kapitel vorher, im Kapitel 4, lesen wir ja dieses berühmte, sage ich einmal, Gebet der Urchristen, nach der Freilassung von Petrus und Johannes, die auf wunderbare Weise freigekommen sind, wo dann die Gemeinde zusammen gewesen ist und dann gebetet hat, weil eben auch die Jünger bedroht worden sind, nicht mehr das Evangelium so zu verkündigen. Und da haben sie dann gebetet, einmütig heißt es, und haben gebetet, Gott, schau doch an, das Drohen der Völker und auch der Obersten unseres Volkes, aber du, Herr, so beten sie dann, du, Herr, schenke deinen Knechten Freimut, also Mut, das Evangelium zu verkündigen und strecke deine Hand aus, das Zeichen, dass Menschen geheilt werden, heißt es, und das Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen Jesus. Strecke deine Hand aus, das Zeichen und Wunder geschehen. Wie heißt es hier? Ein Kapitel später. Aber durch die Hände der Apostel geschahen Zeichen und Wunder. Es ist wie eine Erfüllung dieses Gebetes. Sie haben damit gerechnet, dass wenn sie darum beten, dass wirklich Gott seine Hand ausstreckt und durch die Hände der Apostel und der ersten Jünger krank geheilt. Sie haben gerechnet damit, dass ihre Gebete erfüllt werden. Und sie sind erfüllt worden. Das hier ist eine Zusammenfassung fast dessen in der Apostelgeschichte, was ja dann weiterhin auch immer wieder berichtet wird, dass die durch die Hände der Apostel und die Hände auch der ersten Jünger viele Menschen geheilt worden sind. Es ist also sozusagen erfüllt worden. Und dann heißt es als weiteres, und sie waren alle einmütig in der Säulenhalle Salomos. Das ist eine sehr interessante Notiz, weil sie uns etwas sagt über das Leben ganz am Anfang der ersten Christen. Es waren ja alles Juden, die an Jesus gläubig geworden sind. Und wo haben sie sich versammelt? Sie haben nicht irgendwo in der Stadt einen neutralen Saal gemietet, wo sie sich hätten getroffen zu ihren Gottesdiensten. Nein, mitten im Tempel. Der Tempel hatte eine Säulenhalle. Das war so ein Tempelplatz und da war rundherum eine Mauer. Die hat ja der König Herodes dann noch sehr ausgebaut. Und das war so ein, er hat diese Säulenhalle auf zwei Seiten, auf der hinteren Seite hat den Vorhof des Tempels sozusagen umgrenzt. Und in diesen seitlichen Gebäuden, da gab es verschiedene Hallen. Da wurden Mahlzeiten, da wurden Opferungen durchgeführt, alles Mögliche wurde durchgeführt. Und in einer solchen Halle haben sich die Urchristen getroffen und sie durften es, am Anfang noch. Das zeigt aber auch über ihr Verständnis. Sie waren selbstverständlich der Meinung, dass das, was sie erlebt haben und das, was mit Jesus gekommen war, war die Erfüllung des Bundes, den Gott mit Israel geschlossen hat. War gar keine Frage, dass sie sich als Juden verstanden haben und dass das jetzt etwas ist, was in eine neue Erfüllung eingetreten ist. Der Bund Gottes mit dem jüdischen Volk. Und deswegen haben sie als Ausdruck ihrer Zugehörigkeit zu Israel, nicht weg von ihnen, sondern genau Zugehörigkeit zu Israel, haben sie dort ihre Gottesdienste versammelt. Und dort waren sehr viele Menschen, die haben das natürlich dann miterlebt und auch mitgesehen, was da geschehen ist. Und das hat natürlich auch viele Leute irgendwo angezogen. Und vor allem, was noch hier erwähnt wird, ist, dass es heißt, und sie waren alle einmütig. Das ist auch wieder so ein Kennzeichen, das vorbildhaft ist aus der Christenheit. Ihr wisst, das waren auch Menschen wie wir, da gab es auch dieses oder jenes. Aber das, woran sie gearbeitet haben, was zu einem Kennzeichen wurde, war immer ihre unglaubliche Einheit. Und ich glaube, dass das betont wird, weil deswegen betont wird, weil damit auch ausgedrückt wird, da liegt ein Geheimnis der Vollmacht. Diese Einmütigkeit war so deutlich, dass man sie immer beschrieben hat. Man hat es immer, sie waren ein Herz und eine Seele. Das ist etwas, was so deutlich wurde, dass es auch für die anderen Menschen, die nicht im Glauben waren, dass es attraktiv war. Die Einmütigkeit dieser Leute, wie sie zueinander gestanden sind, wie sie an einem Strang gezogen haben, um des Reiches Gottes willen. Das war etwas ganz Attraktives. Und von daher, ihr Lieben, ist dann auch zu verstehen, dass von dieser Gruppe, die da ihr in der Säulenhalle sich versammelt hat, die Christen, die ersten jüdischen Christen, die messianischen Juden, dass da eine Ausstrahlung ausging. Es ist interessant, wie das hier formuliert wird. Von den übrigen, also den anderen Juden, wagte keiner, sich ihnen anzuschließen, doch das Volk rühmte sie. Also sich anzuschließen, das ist jetzt ein bisschen missverständlich hier, dieses Wort, was gemeint ist, sie wagten nicht, sozusagen sich an sie heranzukommen, im Sinne zu berühren. Sie hatten Hemmungen, irgendetwas gegen sie zu tun. Da ging eine Ausstrahlung aus, die etwas mit Ehrfurcht gebietend ausdrückt. Man wagte nicht, zu nahe an sie heranzukommen. Man wagte auch nicht, zumindest hier in dieser Situation, jetzt irgendetwas zu stören oder sie zu vertreiben. Irgendetwas ging davon aus, was ehrfurchtgebietend war, was so stark war, dass sie sogar anfingen, Gott zu loben, heißt es, und sie priesen. Und das Volk rühmte sie. Es ist sehr interessant, dass hier das als Beobachtung sozusagen steht. Ihr Lieben, die Gemeinde Jesu, wenn sie lebendig ist, steht immer unter Beobachtung. Und das ist wichtig, dass wir das wissen. Menschen sehen uns, Menschen beurteilen uns, Menschen wägen, Menschen schauen, was geht aus von einer Gemeinde. Und das ist wichtig, nicht, dass wir ein Theater spielen, das wäre das Schlimmste, was wir tun könnten, aber dass wir auch dessen uns bewusst werden, dass wenn der Geist Gottes in uns lebendig ist und wenn der Geist Gottes in uns ruht und sein Werk tut, dass das eine Ausstrahlung hat. Eine ehrfurchtgebietende Ausstrahlung und zugleich auch eine Attraktivität, die sozusagen von dem davon ausgeht, dass die Gemeinde einfach zusammen war und hier miteinander lebte. Und dann wird weiter, die nächsten Verse, wird interessanterweise weiter geredet und da heißt es, aber umso mehr Ausstrahlung ausging von ihnen, wurden solche, die an den Herrn glaubten, hinzugetan. Und jetzt hört das einmal, Scharen. Und das war deswegen eine wichtige Sache, weil in der jüdischen Tradition, natürlich auch der damaligen Zeit ganz besonders noch, war Religion Männersache. Die Männer waren in den Synagogen, die Männer waren in dem Tempel, die Frauen waren nur im Vorhof. Also es gab natürlich fromme Frauen, das hat mit dem jetzt nichts zu tun. Aber die Ausübung von Religion, das war in erster Linie Männersache. Und jetzt sah man da eine totale Veränderung bei den Gläubigen. Die waren zu Gottesdiensten versammelt, Männer und Frauen. Gemeinsam, nebeneinander, miteinander. Das war eine Revolution. Das können wir uns gar nicht vorstellen, dass auch wenn Frauen in der ersten Christenheit in den Gemeinden noch nicht so viel zu sagen hatten, aber sie waren mit dabei, nicht irgendwo da hinten auf der Empore oder so irgendwo durch einen Zaun getrennt. Sie waren dabei. Sie waren ganz wichtige, sie haben prophezeit und alles Mögliche getan. Aber für die Frauen war es eine Öffnung, dieses Evangelium auch hinein, dass sie dann später noch und immer mehr und mehr in eine gleichwertige Partnerschaft auch im Reich Gottes hineingekommen sind. Also das Entscheidende hier ist, ihr Lieben, dass es steht, die Ausstrahlung der Gemeinde war so stark, die Verkündigung dieser Gemeinde war so stark durch die Kraft des Heiligen Geistes natürlich, dass sich Scharen von Menschen bekehrten. Ihr Lieben, das ist etwas, was eine Gemeinde nicht von sich aus tun kann. Das ist das Vorbildhafte von der Urchristenheit, dass sie in der Kraft des Heiligen Geistes lebte. Und dafür kann man beten. Ihr Lieben, das ist das große Herausforderung, die ich sehe auch, dass wir dem Herrn in den Ohren liegen, dass er seinen Heiligen Geist in einem neuen Ausmaß ausgießt. Und dass, wenn er das tut, strecke deine Hand aus, dass Zeichen und Wunder geschehen. Und dass Erweckungen geschehen, Scharen von Menschen sich bekehren. Und dass das nicht ein Werk der Urchristenheit war, sieht man auch daran, dass es dann heißt, dass diese Scharen von Frauen und Männern, dies wurden hinzugetan, Vers 14. Umso mehr wurden solche, die an den Herrn glaubten, hinzugetan. Wer hat sie hinzugefügt? Der Heilige Geist. Es war ein komplettes Werk des Heiligen Geistes. Das heißt, da war eine Atmosphäre unter den ersten Gläubigen, die eben schwanger war von der Kraft des Heiligen Geistes. Und in dieser Atmosphäre des Heiligen Geistes, das ist nicht eine Atmosphäre, die wir irgendwie herbeiholen müssen, wenn wir eine besonders schöne Lobpreiszeit haben, dann ist er mehr da, als wenn wir keine Lobpreiszeit haben. Sondern das ist eine Sache von einer grundlegenden Atmosphäre in einer Gemeinde, die sich ausstreckt nach der Fülle des Heiligen Geistes und die darum ringt, dass der Heilige Geist ausgießt. Dann wird der Heilige Geist da sein im Lobpreis, in der Predigt, im Gebet, im normalen Leben, überall. Das ist es, was wir brauchen. Nicht besondere Zeiten, wo irgendetwas passiert und dann ist alles normal. Wir brauchen eine solche Gegenwart, wo dann auch möglich wird, dass Scharen von Menschen hinzugetan werden. Einfach durch die Ausstrahlung, die von einer solchen Gemeinde ausgeht, in der das auch wirklich geschieht. Nun, es war also eine wirkliche Erweckung, die da stattgefunden hat. Und diese Erweckung, wie es am Anfang heißt, und durch die Hände der Aposteln wurden viele Zeichen und Wunder getan, das hat Auswirkungen gehabt. Und diese Auswirkungen werden jetzt in Vers 15 und Vers 16 geschildert. Das heißt, es war so ein Leben, so das heißt es, als Ausdruck dieses Lebens, so dass sie die Kranken auf die Straße hinaustrugen und auf Betten und Lager legten, damit, wenn Petrus käme, auch nur sein Schatten einen von ihnen überschatten möchte und er dadurch geheilt würde. Das ist eine Aussage, die man natürlich ein bisschen kommentieren muss, damit man jetzt dann nicht in eine falsche, mystische Darstellung dieser Situation hier kommt. Ihr Lieben, was es zunächst einmal ausdrückt, dieser Satz, ist, da war eine unglaubliche Erwartung. Eine Erwartung, dass die Kraft Gottes heilt, Kranke heilt. Und die war so groß, dass sie die Kranken holten, dorthin, wo die Christen waren. Das ist das, was sozusagen irgendwo auch die Attraktion einer Gemeinde, die in der Kraft Gottes lebt, insgesamt lebt, ja, davon ausgeht, wenn der Heilige Geist fehlt, dass es so attraktiv wird, dass man die Menschen, und das heißt am Ende, man hat sie sogar aus den umliegenden Städten von Jerusalem auch geholt. Und man hat sie so auf die Straßen gelegt, nicht in den Tempel hat man sie gebracht, nicht im Vorhof des Tempels, dort war das ja auch nicht erlaubt und nicht möglich. Sie haben sie auf die Straßen gebracht. Und zwar dorthin, wo sie dachten, dass dann die Apostel dann nach einer Versammlung dann nach Hause gehen würden. Und sie haben sie auf den Betten gebracht und haben sie auf die Straßenseiten gelegt und haben gedacht, wenn da jetzt die Apostel vorbeigehen, Petrus wird besonders erwähnt, dann würden sie schon geheilt werden, wenn nur der Schatten des Petrus auf einen dieser Kranken hier fallen würde. Weil wenn sie da so viele Kranken herbringen, wer weiß, ob er da für jeden Einzelnen beten kann. Es würde schon genügen. Ihr Lieben, es heißt nicht, es heißt dann, dass sie alle geheilt wurden, aber es heißt nicht, dass sie durch den Schatten des Petrus geheilt wurden. Es heißt nur, dass sie das dachten. Ein Unterschied, ja? Es heißt nicht, durch den Schatten des Petrus wurden alle dann geheilt, sondern sie hatten eine so hohe Erwartung, dass sie sogar dachten, ja, wenn nur der Schatten von diesem Petrus, in dem Jesus wohnt, fallen würde. Da mag schon etwas Magisches dabei gewesen sein, in der Erwartung der Menschen. Aber es ist hier nicht beschrieben, als in dem Sinne, als dass der Schatten es gewesen ist, der sie geheilt hätte. Ihr Lieben, das ist eine Geschichte, die uns sofort erinnert an andere Geschichten. Ihr kennt ja die Geschichte von Jesus, wo es auch heißt, dass man zu einem bestimmten Zeitpunkt hat man, wo man, es heißt dort, wo man hörte, dass Jesus hinzog. Also wenn man wusste, welche Richtung er nahm, dann brachte man die Kranken aus ihren Häusern heraus auf den Marktplatz. Und sie baten, heißt es dann an dieser Stelle, Markus 6 zum Beispiel, da heißt es, und sie baten Jesus, ob sie wenigstens die Quasten seines Gewandes, des unteren Saums des Gewandes, berühren durften, um geheilt zu werden. Und das heißt, das ist dann die Deutung, und als sie, jetzt hört das gut zu, und als sie ihn berührten, wurden sie geheilt. damit deutlich wird, es sind nicht die Quasten, die geheilt haben, sondern er. Er hat, von ihm ging die Quelle der Heilung aus, nicht von den Quasten. Sie sind vielleicht durch diese Heilungskraft, durch die Quasten, hat Jesus sie hindurchgeleitet in den Körper hinein, aber nicht die Quasten waren das Heilmittel, sondern das Heil war nur von Jesus. Also, es wäre jetzt verkehrt gewesen, wenn zum Beispiel daraufhin heimlich ein paar Leute die Quasten vom Gewand Jesu abgeschnitten hätten und hätten sie jetzt benutzt als Heilmittel und hätten sie verkauft. Und überall, wo diese Quasten berührt wurden, wären Leute geheilt geworden. Das nennt man Reliquien. Ja? Das ist nicht das, was hier gemeint ist. Das ist nicht ein Anlass um eine Reliquienverehrung. Die sind nicht in sich die Quasten. Das gewesen, was Heilung gebracht hat. Aber Jesus hat es ihnen gewährt, dass sozusagen diese Heilung durchging. Eine schöne Geschichte ist ja auch die Geschichte von der blutflüssigen Frau, die da sich von hinten an Jesus herandrängt. Und sie hat sich gedacht, wenn ich nur den Saum seines Gewandes, also die Quasten, berühre, dann werde ich gesund. Und sie tut das und augenblicklich wird sie geheilt. Und dann dreht sich Jesus um und sagt, wer hat mich berührt? Und was sagt er? Ich habe gespürt, dass von mir eine Kraft ausging, nicht von der Quaste. Ja? Aber es war sozusagen, durch die Quaste hindurch ist sozusagen nun diese Frau dann geheilt worden. Ihr Lieben, selbst diese Stelle, die es in der Apostelgeschichte gibt, da heißt es nämlich bei dem Apostel Paulus an einer Stelle, dass er Menschen heilte und dass man sogar seine Schweißtücher auf Kranke legte und sie wurden geheilt. Selbst das ist keine Andeutung für eine magische Kraft, die irgendwie in Tüchern versteckt sein könnte. Ihr Lieben, es ist immer, wenn auch jetzt ein Schweißtuch auf jemanden gelegt wird, es ist immer Jesus, der dieses Schweißtuch benutzt, um diese Kraft freizusetzen. Diese Schweißtücher wurden nicht aufgehoben als Reliquien und dann in Kirchen ausgestellt. Ja? Das war einmal. Ist so passiert, weil Gott sozusagen diese Schweißtücher benutzt hat. Es ist so wichtig, dass man daraus nicht etwas baut. Es ist immer die Quelle der Heilung, ist er. Und wenn er nicht will, nützt auch ein Schweißtuch nichts und auch eine Quaste nichts. Es ist immer eine persönliche Handlung, die von Jesus ausgeht. Und ihr Lieben, so ist es auch hier. Der Schatten des Petrus, der hätte nicht eine Heilung bewirkt. Und das heißt ja auch nicht hier, dass eben durch die Schatten, die auf diese Kranken gefallen sind, dass dann nun die Leute geheilt worden sind, sondern es heißt eben nur, dass die Menschen, die Kranken auf die Straße brachten, mit dieser Haltung, wenn er nur vorübergeht, genügt das schon. Aber es heißt dann zum Schluss, Vers 16, es kamen aber auch die Menge aus den Städten um Jerusalem zusammen und sie brachten Kranke und von unreinen Geistern Geplagten, die alle geheilt wurden. Das war so eine mächtige Dichte des Heiligen Geistes, die hier sozusagen dazu geführt, ich bin überzeugt, dass der Petrus, von dem steht ja, und geht ja auch um die anderen Apostel, die haben sicher die Kranken auf dem Weg berührt, ihnen die Hände aufgelegt und ihnen zugesprochen die Heilung. Es war nicht eine Massenheilung durch den Schatten. So ist es nicht bei Jesus. Er heilt persönlich. Und seine Kraft geht von ihm aus, weil er möchte, dass jeder Einzelne berührt wird. Ihr Lieben, ich möchte damit schließen und deutlich machen, es ist so wichtig, ihr Lieben, dass wir in diese Erwartung hineinkommen, dass Gott große Dinge unter uns tut und wir dazu seinen Heiligen Geist brauchen. Wir brauchen seinen Heiligen Geist, dass Scharen hinzugefügt werden. Wir brauchen seinen Heiligen Geist, dass Zeichen und Wunder geschehen. Und wir brauchen seinen Heiligen Geist, dass wir in dieser Einmütigkeit leben und mit Freimut Zeugen sind für diesen Jesus. So wollen wir jetzt auch in diese Zeit des Lobpreises jetzt hineingehen, auch in diese Zeit des Gebetes, dass wir erwarten. Diese Erwartung von den Leuten, die war, die ist unglaublich. mit welcher Erwartung sie zu den Aposteln gekommen sind, weil sie ja natürlich auch gehört haben, dass da Zeichen und Wunder geschehen. Herr Jesus, das erbitten wir dich auch für heute. Herr, wir bitten dich, dass du auch jetzt, auch während dieser Zeit des Lobpreises, dass du da noch in uns etwas hervorbringst, auch an Erwartung. Erwartung. Und wir bitten dich so sehr, Herr Jesus, dass du heute deine Hand ausstreckst und Zeichen und Wunder an vielen unter uns tust. Amen.